Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Wir waren letzte Woche ja so tief im Kaninchenbau der Verschwörungserzählungen hineingefallen, die ihr Erfolg dem Weben löchriger Mythenteppiche verdanken und dem Aufstellen potemkischer Pappkameraden, gegen die man dann ja ganz doll gemeinsam sein kann und sich selbst überhöhen kann. Und da wir beide als Geschichtenerzähler unterschiedlicher Bauart sehr fasziniert sind von diesen Konstruktionen und ich aber auch, und ich beziehe Friedemann jetzt mal ganz frech mit ein, auch beunruhigt sind, haben wir beschlossen, diese Woche eine speziellere Folge mit dem Schwerpunkt ideologischer Mythifizierung zu machen. Das heißt, wir schauen uns ein bisschen genauer an, welche Märchen, Mythen und Narrative und Erzählungen gerade von faschistischen Bewegungen, aber eben auch zum Beispiel von den sogenannten Querdenkern angewandt werden, um ihre Ideologien, wenn man es so nennen mag, oder ihre politischen Kultbewegungen voranzubringen, zu unterfüttern. Das war Deutsch. Wir schauen uns die Symbole und die Schauergeschichten an, der sogenannten Querdenker, der Antisemiten, der Alt-Right, der Protofaschisten und wer noch alles und mit bestimmten Motiven, der Heldenverehrung, einer Selbstauserwähltheit und Schaffung von Feindbildern und gerade unsere aktuelle Debattenkultur prägt. Und diese gegenwartsanalytische Odyssee durch die Sagen und die modernen Märchen kann ich natürlich nicht ohne den Ulysses unter den Fakten.
Den was?
Ohne den Ulysses unter den Fake Facts Dechiffrierern machen, dem Mythos unter den Heldenreisenexperten, he puts the still in Stilfigur, Friedemann Karik.
Vielen Dank an diesem Freitagmorgen, wenn ihr denkt, die Woche war wieder wie ein langer, schlimmer Absturz. Hier kommt der Schleudersitz, der Ausweg aus dem abstürzenden Flugzeug hinein ins Glück. Hier ist Samira El-Uazil.
Ich muss eine Stilfigur korrigieren, das ist ja Stilfigur.
Ja,
du putzt das Stil in Stilfigur.
Es ist, man kann vielleicht verraten, wir zeichnen heute sehr, sehr früh am Freitagmorgen auf, aus Gründen.
Ja.
Es ist nicht die Uhrzeit von allen Beteiligten dieses Podcasts. Manche sind dann doch eher nachtaktiv. Und deswegen wollen wir auch voranstellen, dass die Ereignisse der letzten Tage auf Lesbos im Lager Moria uns natürlich bewegt haben und wütend gemacht haben und dass wir zumindest eingangs auch darüber sprechen wollten. Wir aber gerade heute noch nicht absehen können. Ich habe eben noch mal gehört, dass Horst Seehofer, der sogenannte Innenminister der Bundesrepublik Deutschland, sich erklären will, noch im Laufe des Vormittags oder des Mittags und da hoffentlich etwas passiert wird. Ich würde jetzt einfach mal sagen, als selbsterklärter Turbo-Optimist, wir hoffen einfach, dass sich im Laufe des heutigen Tages oder vielleicht morgen eine Lösung auftut.
Und hier ein kleines Update aus dem Schnittraum. Innenminister Seehofer hat sich entschlossen, sensationelle 150 Minderjährige aufzunehmen. Und insgesamt haben sich die europäischen Länder darauf einigen können, ganze 400 unbegleitete Minderjährige auf die Länder zu verteilen. Wow!
Die vielgesuchte Lösung, wir wollten nur eingangs das nicht unerwähnt lassen in dieser Sonderfolge mit thematischem Schwerpunkt und vielleicht ganz kurz darüber sprechen, Samira, sozusagen, was man tun kann, wohin die Wut kanalisieren, die wir, glaube ich, wahrscheinlich gerade alle fühlen.
Im Grunde genommen macht es am meisten Sinn, das eigene Entsetzen und die Wut vor allem dorthin zu bringen, wo es produktiv für die Leute dort ist, nämlich in Form von Spenden. Am schlauesten, glaube ich, ist es gerade an Civil Fleet zu spenden. Wir tun einen Link in die Shownotes natürlich. Außerdem ist die Verbindung bei Erik Marquardt direkt oben an die Twitter-Wand gepinnt. Das ist am schlauesten. Des Weiteren kann man die Grünen unterstützen bei einer Petition, die wir auch gleich verlinken werden, die sich natürlich dafür ausspricht, den politischen Druck zu erhöhen auf unseren sogenannten Innenminister und die Aufnahme von Flüchtlingen zu ermöglichen.
Des Weiteren glauben wir natürlich als leicht verkopfte AnalytikerInnen, dass es vielleicht auch hilft, sich noch mal kurz zu vergegenwärtigen, wie es dazu kommen konnte, zu diesen unhaltbaren Zuständen und was so der Kontext ist. Man hat ja das Gefühl, dass sich hier sozusagen unter dem Brennglas ist vielleicht die falsche Metapher in diesem Zusammenhang, zeigt, wie sehr nicht nur Deutschland, sondern inzwischen Europa eigentlich von rechts außen mitregiert wird. Auch wenn rechts außen nicht überall in der Regierung sitzt, für Deutschland kann man das sicher feststellen, dass die Angst vor der AfD beziehungsweise vor weiteren Stimmengewinnen eine demokratische Rechte seit Jahren vor sich hertreibt in der Frage, sozusagen pars pro toto in der Frage, wie viele Geflüchtete wollen wir aufnehmen. Und da sozusagen so etwas wie ein empathisches Trauma seit 2015 besteht, zu viele aufgenommen zu haben und damit einen Rechtsruck verursacht zu haben. Und andererseits, das ist so die deutsche Lage sozusagen momentan, andererseits natürlich europaweit die Situation für Verhandlungen nach wie vor sehr schwierig ist, weil bei früheren Verteilungen seit 2015 teilweise gerade von osteuropäischen Ländern, Polen, Ungarn und so weiter, einfach mal schlank null Geflüchtete aufgenommen wurden oder im einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich, wenn Deutschland da immer größere Kontingente aufgenommen hat, was keine Entschuldigung sein soll, aber natürlich auch damit etwas zu tun hat, dass Deutschland gerade die Staaten an den Außengrenzen im Sinne des Dublin-Abkommens lange im Stich gelassen hat. Also diese Brandnacht und diese 13.000, die jetzt auf der Straße stehen, die sind ja sozusagen zynisch gesprochen nur das Ergebnis von 5 Jahren Politik und Bündnisversagen und von der Schwierigkeit, sich dort zu einigen und Solidarität zu verteilen. Und anscheinend haben doch sehr viel mehr PolitikerInnen in Europa Angst vor rechtsextremen Politikern, vor rechtsextremen Parteien, als davor, Menschen sterben zu lassen. Und das ist ja nur so, weil doch sehr viele Menschen in Europa, das muss man einfach nochmal feststellen, Angst haben vor das, was sie vielleicht Überfremdung nennen würden oder Umvolkung sogar als Verschwörungserzählung und was dann demokratische PolitikerInnen als Pull-Effekte verbrämen, was ja nichts anderes heißt als, da kommen zu viele, dass diese sozusagen, diese seltsame soziale Physik, ich weiß nicht, ob die hilft, aber die gehört auf jeden Fall mit dazu. Wenn man grundsätzlich etwas an diesen Verhältnissen ändern möchte, dann muss man sich gegen rechte Politik einsetzen. Das ist für mich der Schluss.
Ja, vor allem, weil wir dann davon wegkommen, Symptome, die aus diesem Schreck oder wie du es gerade sehr richtigerweise genannt hast, empathischen Trauma oder selbst eingeredeten empathischen Trauma vor allem zu behandeln und tatsächlich das Problem auf europäischer Ebene und auf politischer Ebene zu lösen und nicht nur auf Ebene der realpolitischen Ausprägung, die wir jetzt an der Grenze haben. Und natürlich ist auch unsere Trägheit diesbezüglich kennzeichnend. Das war jetzt auch nicht das erste Feuer im Lager. Also es sind ja schon Kinder mittlerweile verbrannt im Lager. Das ist ja jetzt das dritte Feuer in dem Lager. Was du gerade gesagt hast, führt uns direkt in die Erzählung des Faschismus. Also der Aufbau dieses Feindbildes bzw. die Herstellung der Angst vor dem Fremden, das da in welcher Form auch immer plötzlich auf den europäischen Kontinent landet und in irgendeiner Form unsere Ressourcen bedrohen könnte, unseren Wohlstand bedrohen könnte, uns als Menschen bedrohen könnte und natürlich die konstruierte Idee einer Gesellschaft oder Gemeinschaft oder eben aus Sicht von Nationalisten die Nation selbst. Und das führt uns jetzt zu allen Märchen, muss ich es nennen, die aus politischen Gründen erzählt werden, um natürlich Machtstrukturen aufrechtzuerhalten, Wahlen zu gewinnen, Ideologien durchzupreschen. Und ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht, bevor wir gleich auf die Querdenker-Demos, die AfD, Trump, Protofaschisten, die wir gerade modern wahrnehmen können, dass wir vielleicht zum Einstieg die Punkte anschauen, die Merkmale, nicht alle, die Umberto Eco ausgemacht hat, um den Kern des Urfaschismus auszumachen. Weil insgesamt, lustigerweise, tun sich Politologen, Soziologen und Historiker nach wie vor schwer, Faschismus als solches zu definieren oder was eine faschistische Ideologie als solches ist, die eben als Grundlage diese Mythenbildung braucht, über die wir gleich sprechen werden.
Ja.
Weil es nicht direkt eine politische Form ist. Also eine Politik kann faschistisch sein. Ein Faschismus ist, also Nationalsozialismus war faschistisch und kann grundsätzlich auch erstmal eine reine Ausprägung einer Ideologie sein. Und Umberto Eco hatte sich in seinem sehr, übrigens, der ist ein fantastischer Philosoph, denn alle kennen ihn immer nur vom Namen der Rose, aber es hat wirklich ganz großartige politische Schriften auch zu Mussolini geschrieben. Und ein sehr, das muss ich noch erwähnen, ein sehr gutes Buch namens Wie man einen Lachs transportiert. Das ist wirklich sehr schön. Das sind so Streichholzbriefchen.
Das ist fantastisch. Ja, es ist interessant, weil je nachdem, woher man kommt, kennt man ihn anders. Ganz viele sagen auch immer, der Semiotiker Umberto Eco. Der eigentlich sowas wie ein sehr früher Kommunikationswissenschaftler war.
Stimmt, das kommt noch hinzu. Und der Themenpark-Experte, das auch noch, der Disneyland, wie kein anderer außer vielleicht wie Derrida eingefangen hat. Der hat auf jeden Fall in seinem sehr lesenswerten Essay, das ist überall verfügbar, also wenn ihr es noch nicht kennt, macht kurz Pause und lest es am besten, 14 Merkmale des Faschismus ausgemacht. Und ich will gar nicht alle benennen, aber ich will vielleicht die für uns wichtigsten, eben für die Erzählung und die Mythenbildung, nacherzählen. Ach, hallo.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, der Paul. Ich bin gerade im ehemaligen Kinderzimmer.
Okay.
Habe ich mich tonstudiomäßig verschanzt. Also, ein wichtiger Aspekt ist die Erziehung zum Heldentum. Und das Interessante ist, wir haben das ja in der letzten Folge schon angemerkt, ein Held ist in der Mythologie gemeinhin ein außergewöhnliches Wesen. Also er zeichnet sich durch eine Einzigartigkeit aus, eben weil er so heroisch handelt oder weil er auserwählt ist. Aber auf jeden Fall ist eine Besonderheit ihm zu eigen. Im Faschismus hingegen ist der Held die Norm. Also jeder ist im Grunde genommen ein Held der Nation, indem er sich selber mit Hilfe seiner Taten, seines Denkens, seines Handelns aufopfert. Und dieses Heldentum wiederum hängt sehr eng damit zusammen, dass man eine Art zu sublimierende Todessehnsucht oder Kampfsehnsucht hat. Das ist ein wichtiger Aspekt. Der Held im Faschistischen ist immer auf der Suche nach entweder dem Krieg, dem Tod, dem Kampf. Und das wiederum muss sublimiert werden in Form von entweder Unterdrückung einer anderen Person oder einem, das was Umberto Eco nennt, Machismo, der also diese Kampfsehnsucht in die Unterdrückung der Frau kanalisiert sozusagen. Das müssen wir kurz so innerlich pinnen, weil darauf kommen wir dann gleich zurück, wenn wir eben über Heldenerzählungen und vielleicht dann über Insels und die Frustration junger Männer, die man auf Grundlage dieser Kampfsehnsucht dann abschröpfen kann, wenn man sie mobilisieren möchte, für welche Bewegung auch immer.
Ja.
Der zweite wichtige Aspekt ist ein Elitendenken, das rein konstruiert ist. Also man gehört dem übergeordneten Volk an oder der übergeordneten sogenannten Rasse dann in früheren, also in der Rassenideologie. Und man muss hierzu festhalten, dass das immer konstruiert ist. Also wir wissen ja sowieso, dass Rasse eben nicht existiert, dass es ein falsches Wort ist, also biologisch gar nicht existent, aber aus politischen Gründen sozusagen entwickelt worden ist oder die Rassenideologie aus politischen Gründen entwickelt worden ist, um systematisch die Unterdrückung anderer Völker biologistisch begründen zu können. Mhm. Also im Grunde genommen ist das genauso ein Sozialkonstrukt wie die Linie von Greenwich oder sowas. Etwas, worauf sich einfach eine herrschende Klasse geeinigt hat, um legitimieren zu können, dass sie eben das überlegene Volk sind. Und da kommen wir dann auch wahrscheinlich gleich noch drauf, wenn es um diese Erweckungsgeschichten geht und die Wahrnehmung, dass man eben zu einer bestimmten auserwählten Gruppe roter Pillen geschluckt habender Menschen gehört, die eben den restlichen Menschen intellektuell oder emotional nun überlegen sind, weil sie etwas verstanden haben, was den anderen noch verborgen geblieben ist. Und der dritte wichtige Punkt ist die künstliche Herstellung von Traditionen bzw. der fast kultähnliche Traditionsbezug. Mhm. Um diese Erzählungen mit einer historischen Patina zu überziehen und einer traditionsbezogenen Unterfütterung geben zu können und das Ganze auch mit dieser Nostalgie und dem Blick zurück in die Vergangenheit rechtfertigen zu können, werden gerne eben Symbole und Zeichen benutzt aus verschiedenen antiken Kulturen oder alte Mythen, um dem Ganzen eben einen Anschein einer historisch gewachsenen Legitimation zu geben. Also das ist natürlich auch im Grunde genommen übersetzt das, was Trump macht, wenn er sagt, make America great again, dann ist das Rückbezug auf irgendein Früher, was es eigentlich nie richtig gab. Und dafür emblematisch ist natürlich, wie die Nationalsozialisten einerseits eben nordische Runen benutzt haben, andererseits die Swastika und das Ganze dann aber wiederum mit einer Ästhetik verbunden haben, die eigentlich griechisch-römisch ist, beziehungsweise ein Körperbildideal, das griechisch-römisch ist. Und das sind drei komplett unterschiedliche, wie soll ich sagen, aus damaliger Sicht betrachtet, Kulturen, die miteinander im alten Europa nichts miteinander zu tun gehabt hätten. Die nordischen Völker und die Römer hätten sich nicht als ein Volk wahrgenommen, wenn man sie damals in der Sozialimperie sozusagen gefragt hätte und gesagt, ja, wir sind alle Teil des weißen Volkes, sondern sich alle gegenseitig als Feinde vermutlich wahrgenommen. Aber im Nachhinein wird daraus jetzt so eine Art schon immer dagewesene, überlegene, weiße Kultur gebastelt, gebaut, die aber natürlich voller Löcher ist und natürlich nicht kohärent, weil sie eben einfach eine reine Erfindung ist, ein reines soziales und imaginatives Konstrukt.
Darf ich da kurz sozusagen darauf, auf das Fundament, was du gerade gelegt hast, nochmal aufbauen und ein bisschen genauer noch die ideologisch-narrativen Figuren anschauen, die dem Faschismus oder ähnlichen Spielarten zu eigen sind. Wie du gerade schon gesagt hast, es gibt nicht den einen Faschismus, der ja als Begriff in Italien geprägt wurde unter Mussolini, der im Endeffekt auch einfach nur von Fascio, von dem Bund oder der Vereinigung kommt, was natürlich in dem Sinne völlig sinnentleerter Begriff ist, mit dem man nicht operieren kann. Aber es gibt ein paar Begriffe, die du eben auch schon angesprochen hast, die helfen gerade dann auch Faschismus oder faschistoide Ästhetik oder Protofaschismus oder wie auch immer dann irgendwo wieder zu erkennen. Partialfaschismus fand ich auch einen guten Ausdruck. Das merkt, diese Splitter stecken in ganz vielen Kulturprodukten oder Ideologien. Und ich glaube, ein roter Faden, an dem man sich auch festhalten kann, das klang eben bei dir schon auch an, ist so eine stetige, sehr harsche Dialektik. Also meistens versucht der Faschismus, zwei Dinge miteinander zu denken oder parallel zu fahren, die eigentlich nicht zusammenpassen. Du hast eben schon von dem Heldentum gesprochen, was aber, damit es überhaupt zum Heldentum wird, auch für jeden Einzelnen eine immense Bedrohung braucht für diesen Volkskörper zum Beispiel im Nationalsozialismus, also für die Einheit, für den Bund des Faschismus. Als erstes muss die Welt sozusagen kaputt sein und das Kaputte an der Welt dringt auf die Helden ein. Denn nur diese immense Bedrohung legitimiert ja die außergewöhnlichen Maßnahmen, die der Faschismus per se immer anstellen will, in dem Fall Demokratie abschaffen und eben Gewaltherrschaft. Dafür winkt aber auch, nächste Dialekt, die Erlösung. Das heißt, wenn ich nur sozusagen diesen Kampf aufnehme, dann winkt für mich ein metaphysischer Preis sozusagen, den ich natürlich in einem säkulären, demokratischen Regime nicht bekomme. Da werde ich nur glücklich, aber ich werde nicht erlöst. Generell geht es viel um Katastrophe und Erlösung. Also Faschismus ist meistens ein fast schon apokalyptischer Glaube plus Heilslehre. Und da sind wir bei der nächsten Dialektik. Einerseits predigt der Faschismus ja mit großer Überzeugung seinen Glauben, also von der Bedrohung und des Heldentums und der Erlösung. Andererseits prägt den Faschismus auch ein so tiefer Nihilismus, die Abkehr von allen Werten und von allen Glaubenssystemen. Genauso ähnlich ist eigentlich, dass der Faschismus selten eine echte Zukunft kennt oder eine Planung, so wie zum Beispiel linke Bewegungen immer davon geprägt sind, zu sagen, wenn wir uns heute nur richtig verhalten, wird es morgen für alle besser sein. Der Faschismus kennt nur heute und die Apokalypse und die Erlösung. Und dann verspricht er zwar goldene Zeiten, die sind aber seltsam abgelöst von dem, wie man das erreicht und immer von eben diesen extrem brutalen, außergewöhnlichen Maßnahmen ist der Weg sozusagen gepflastert. Ich kann keine gute Zukunft erreichen, ohne das ganz große Opfer zu bringen im Faschismus. Und da sind wir so ein bisschen in der nächsten Dialektik von Angst und Lust, von verdrängtem Eros. Die meisten faschistischen Systeme waren eher lustfeindlich auf der Oberfläche. Und gleichzeitig sozusagen hingen sie einem Fruchtbarkeitskult an, gerade bei den Nationalsozialisten. Da mussten natürlich gute arische Kinder gezeugt werden. Also auch ein Vitalismus. Ja, der Volkskörper muss gesund sein. Jetzt setzt sich weiter fort in dem Gegensatz zwischen Homophobie und einem männlichen Körperkult oder antiken Körperidealen, ja, was du eben schon angesprochen hast, wo wir nachher vielleicht auch drüber sprechen, wenn wir über Sparta, den Sparta-Mythos und seine Annektierung durch Faschisten sprechen werden. Weiter geht's mit Grausamkeit und Weinerlichkeit. Das haben wir gerade bei den Nazis gesehen, die sich selbst bemitleidet haben dafür, dass sie im Zuge ihres Heldentums das große Opfer bringen müssen, all diese Juden abzuschlachten. Und sozusagen lamoyant ihre eigene Grausamkeit beweint haben. Genauso könnte man sagen, Heroismus und Opportunismus. Der Faschismus, wie du es eben schon gesagt hast, passt sich immer wieder an, ist aber heldenhaft. Oder Held eigentlich sollte sich nicht anpassen, sondern seinen Weg gehen. Das ist das eine. Also diese Dialektik, glaube ich, finden wir immer wieder, gerade wenn wir nachher über die Popkultur sprechen. Und es hilft so ein bisschen zu differenzieren, wo fängt sozusagen faschistoide Ästhetik an, wo hört sie auf. Und das steht natürlich alles in direkter Opposition zum demokratischen Urnarrativ des Kompromisses und des Ausgleichs und der Planung und des Projektes und des sich Zusammensetzens und Dialogischens, Ausbadoverns, was könnte eine bessere Zukunft für alle sein. Und da sind wir auch so ein bisschen schon bei der Frage, warum all diese Symbolen, Zeichen, Bilder, Mythen für den Faschismus so wichtig sind, die wir jetzt gleich noch besprechen werden. Nämlich erstens, wenn er an der Macht ist, muss er sich unbedingt selbst stilisieren und sozusagen protzen mit seinem metaphysischen Mehrwert, den er bietet. Er muss sozusagen überlebensgroß, wie das Kino. Er kann nicht einfach nur sagen, ich bin die beste Regierungsform, folgt mir, sondern er muss mit Erlösung protzen, um sich selbst und die Gewalt zu legitimieren. Und dazu sind eben diese Symbole und Mythen extrem wichtig und der Rückgriff, wie du es eben gesagt hast, auch auf tradierte Mythen, weil die natürlich eine andere Wertigkeit haben und er dadurch tarnen kann, dass er das alles nur erfindet. Denn zweitens hat der Faschismus keinen literarischen Kanon, könnte man sagen, kein festes theoretisches Fundament, so wie andere Bewegungen. Also wenn man vergleicht den Marxismus zum Beispiel, wenn man sagt, hier Karl Marx hat geschrieben, das Kapital und so weiter und so fort. Solche Standardwerke sozusagen gibt es für den Faschismus nicht. Hitler hat es probiert mit Mein Kampf, ist aber daran gescheitert, da ein theoretisches Fundament zu legen, weil eben, ich habe den schönen Begriff mal gehört, der Faschismus von einem pragmatischen Relativismus geprägt ist. Also das, was du eben beschrieben hast, er kann politisch für jedes Land, zum Beispiel, was ihm verfällt, etwas ganz anderes bedeuten. Es muss flexibel bleiben, um sich immer wieder anzupassen. Allein schon, weil Nationalismus natürlich immer wieder anders kodiert werden muss, sozusagen. Auch deswegen sind diese Symbole, Zeichen und Mythen so wichtig. Drittens entwertet er ja alle anderen Symbole auf untersten Zeichen, die Zeichen namens Wörter, indem er Konzepte wie Wahrheit und Lüge abschafft, als allererstes, um wirken zu können, und sozusagen ein übergeordnetes Zeichensystem installiert, nämlich seine eigene, sagen wir mal, Wahrhaftigkeit oder Glaubwürdigkeit. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Lüge und Wahrheit in demokratischen Systemen, im Faschismus und wo da die Grenzen sind, kann man alles bei Hannah Arendt nachlesen. Oder wir haben ja auch schon gesagt, dass wir dazu gerne eine eigene Folge machen würden. Da ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass der Faschismus das herkömmliche Zeichensystem einer Gesellschaft oder einer Demokratie als erstes angreift und versucht zu entwerten und wertlos zu machen, um sein eigenes zu installieren. Und viertens, und das hängt auch ein bisschen damit zusammen, muss er sich im nicht-faschistischen Umfeld ja dekorieren oder tarnen. Also er muss bürgerlich daherkommen und vielleicht sogar teilweise demokratisch, weil ja gerade heute, wenn wir über heutige Protofaschismen reden, Faschist ein Schimpfwort ist, analog Rassist, worüber wir auch schon oft geredet haben. Das bezeichnet ja sofort die Schlechtigkeit des Charakters, nicht nur eine fehlgeleitete politische Einstellung, eine völlige Wertlosigkeit sozusagen politisch. So will keiner genannt werden. Das heißt, der Faschismus braucht ein trojanisches Pferd der Harmlosigkeit und Rechtschaffenheit. Und da sind wir bei diesem todzitierten Ausspruch des italienischen Schriftstellers Ignazio Silone: Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus, er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Also er treibt in diesem Zitat sozusagen das auf die Spitze, was wir immer wieder erleben, dass Faschisten, selbst wenn man sie sozusagen in flagranti ertappt, zum Beispiel in faschistoider Ästhetik, jetzt in der Popkultur, immer sagen werden, nein, das ist überhaupt nicht so gemeint. Und diese Konstante, dass er sich immer wieder wandelt, aber dabei gleichzeitig immer die Sehnsucht nach einfachen Lösungen, nach einfachen Bildern, nach einfachen Geschichten, nach der Durchsetzung mit Gewalt, nach Erlösung in der Vernichtung bietet, ist die nächste Dialektik. Also er ist sozusagen ein sich ständig wandelndes trojanisches Pferd. Er ist eigentlich immer da. Wenn man erstmal anfängt, mit dieser Brille sozusagen in die Welt zu schauen, dann stellt man fest, dass Faschismus immer da ist. Und dann sind wir natürlich fast schon wieder bei der Frage, ab wann kann man jemand diese faschistoide Ästhetik vorwerfen? Ab wann verbindet man einen Auftritt einer Band oder eine Ästhetik eines Kinofilms mit der Problematik, weswegen wir den Faschismus ja so fürchten, weil in seiner inneren Logik, und die hat auch was mit den Narrativen zu tun, ist er ja eine abschüssige Ebene. Das heißt, wenn ich sozusagen einmal in seinen Magnetismus geraten bin, wenn ich einmal mitmache als Individuum, ist es von dort aus so viel logischer, immer brutaler zu werden, wenn ich in dieser Geschichte bleibe, in diesem Narrativ, was er mir anbietet, als sozusagen umzudrehen und zu sagen, ich habe es mir anders überlegt, was in einer Demokratie ja immer möglich ist oder sogar gefördert wird. Sozusagen, dass ich habe es mir anders überlegt, ich möchte jetzt doch nicht diesen politischen Weg weitergehen. Und diese Möglichkeit bietet ja die Geschichte des Faschismus in seinem Kern nicht, weil ich ja dann kein Held mehr wäre. Ich würde ja sozusagen in dem Moment, sexistisch gesprochen, den Schwanz einziehen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um zu begreifen, warum viele Menschen so alarmiert sind, wenn sie nur faschistoide Ästhetik sehen, weil sie darin schon sozusagen die erste Verführung sehen zu dieser abschüssigen Ebene, an deren Ende einmal schon die Vernichtungslager standen.
Da müssen wir auch noch gleich drauf zurückkommen, wie propagandistisch schlussendlich faschistoide Ästhetik angewandt ist und wir da auch eine Art Lesekompetenz, auch eine, wie soll ich sagen, kulturinduzierte Lesekompetenz, die wir gegenüber entwickeln müssen. Ob das jetzt schon ein Problem ist von Marilyn Manson oder auch Lady Gaga, diese SS-Lack- und Leder-Ästhetik zitiert als Intertextualität oder König der Löwen die Hyänen auffahren lässt, wie im Triumph des Willens von Leni Riefenstahl, ob das dann schon ein Problem ist oder, worüber wir dann auch gleich sprechen müssen, was nämlich dann ein interessantes Beispiel ist, wie wir mit der Popkulturisierung einer Wehrmachtsästhetik umgehen in Star Wars. Mhm. Was ich noch zur Abkehr, genau, zur Unfähigkeit einer Differenzierung bzw. eines Umdenkens sagen wollte, das mündet ja dann auch in eine große Wissenschaftsfeindlichkeit, was den Faschismus angeht. Denn wo die Wissenschaft ja eine mangelnde Übereinstimmung oder ein nicht direkt bestehender Konsens als Vorteil sieht, als progressiv und als Weg, um irgendwie Wissen zu ermitteln, ist das für den Urfaschismus natürlich Verrat. Also alle wissenschaftliche Forschung, die nicht dem eigenen Zwecke dient, ist natürlich eine Form von nationalem Verrat. Und das ist natürlich das antiwissenschaftlichste Herangehensweise, die du dir vorstellen kannst. Also Drosten muss ja dann wirklich ein Nationalfeind aller Faschisten sein. Schlussendlich. Und des Weiteren ist der Faschismus auch, das hat zumindest Umberto Eco danach auch rausgekehrt, von diesem großen Irrationalismus geprägt. Und er hat als Satz gesagt, Denken wird als eine Form von Kastration angesehen. Was ich in der Wortwahl auch sehr interessant finde, also dass Faschisten das Denken für, wenn du selber denkst und dich nicht quasi dem Narrativ hingibst, wie es sich gehört, wie ein treuer Ritter deiner eigenen Patrie, deiner eigenen Nation, dann kastrierst du dich im Grunde genommen selber. Du entmaskulinisierst dich mit dem Denken, beziehungsweise feminisierst dich durch das Denken. Und da war sehr viel Erschreckend Wahres drin, was eben so auch aktuelle Männlichkeitsfantasien in Bezug auf Faschismus und eben die sogenannte, schon bereits viel zitierte toxische Maskulinität in Bezug auf diese Frauenfeindlichkeit oder Misogynie ist, die dann auch in den Tod von Frauen, also Feminizide führt. Das wollte ich noch untergebracht wissen. Und ja, und von Trump brauchen wir natürlich gar nicht zu reden.
Ja,
Bolsonaro, ja.
Ja. Trump, finde ich, kriegt ausdrücklich keine Sonderfolge. Das wäre mehr als genug zu besprechen. Aber weil du eben Drosten erwähnt hast und er wäre im Auge der Faschisten sozusagen der Urfeind. Das Interessante daran ist ja, dass er und noch, ich glaube, Dunja Hayali und noch ein paar andere PolitikerInnen von tatsächlich AfD-MDBs auf dieser Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstration in Sträflingskleidung dargestellt wurde. Also sozusagen diejenigen, die für eine rationale, mehrdeutige Kompromissgesellschaft stehen, die sozusagen wieder als Straftäter zu emblematisieren, das ist genau das, was ich meine, das ist ein protofaschistisches Moment. Völlig egal, ob das jetzt AfD, MDBs waren, das haben wir auf dieser Demonstration gesehen. Das war so ein Moment, wo viele, das ging ja auch so durch die Nachrichten, es wurde ja auch viel gezeigt auf den Bildern sozusagen als Ausfall, was da alles für Schilder hochgehalten werden. Es war natürlich ekelhaft, aber was einen ja eigentlich daran beunruhigt, ist ja, dass die Leute sich ein System herbeisehen, in denen eben Menschen wie Christian Drosten ins Gefängnis gesteckt werden, weil sie eben sozusagen als Schädlinge mit ihren Forschungen nicht ins Bild passen oder beziehungsweise die kranke Dialektik sozusagen aufbrechen würden. Und weil sie auch für eine gewisse, nicht nur für eine Wissenschaftlichkeit stehen, sondern auch, sage ich zum ersten Mal dieses Wort, auch für eine Ambiguitätstoleranz. Weil er eben sagt, ich weiß nicht alles, ich muss Widersprüche aushalten, ich muss mich korrigieren. Das kann der Faschismus natürlich nicht ab. Das läuft ihm zuwider, weil sein ganzes Programm auf einer ganz tiefen Ebene ist ja, Widersprüchlichkeiten als Einheit zu verkaufen. Das meinte ich vorhin mit diesen harschen Dialektiken. Dass Dinge, die eigentlich nicht zusammenpassen, werden in seiner Ideologie zusammengemengt. Und des Weiteren sah man natürlich auf diesen Querdenker-Demonstrationen, was sich da so drangehängt hat oder unterwandert hat, natürlich noch ein paar mehr protofaschistische Merkmale. Haben wir schon besprochen, das kann man noch mal kurz rekapitulieren. Natürlich ein aggressiver Elitenhass, den du eben auch schon angesprochen hast. Ich glaube ja, dass mit ein bisschen Abstand das eine protofaschistische Moment, was all diese Demonstrationen zusammenhält, ist ja der Satz, Merkel muss weg. Dieses Narrativ ist ja eigentlich das, nämlich die sie als Vertreterin der verhassten Demokratie und der verhassten Maßnahmen muss weg. Dazu gehört eine gewisse pseudodemokratische Hybris oder man könnte auch sagen, eine Tarnung als Demokratie. Ja, wir sind hier die verfassungsgebende Veranstaltung, sagen die Querdenker, das ist natürlich völliger Quatsch. Der Antisemitismus, der da immer wieder mitschwingt, der ja gerade auch gegen Soros sich wendet, dann natürlich der Nationalismus, beziehungsweise die Vermengung gegenüber Bill Gates, die Antiwissenschaftlichkeit, den Nationalismus und der Elitenhass, der dann in dem Hass auf Bill Gates sich Bahn bricht. Dann natürlich eine gewisse Symbole wie die Reichskriegsflagge als teilweise faschistisches Symbol und auch das Verstehen von Einfluss von außen wie von Bill Gates als Volksschädling oder Eindringlinge, wo sozusagen Deutschland es besser ginge, wenn man das alles raushalten würde. Und dann der letzte Punkt natürlich die Forderung nach einem Erwachen. die ja auch gerade im Nationalsozialismus diese Spielart des Faschismus geprägt hat, dass der Held sozusagen die erste Stufe seiner faschistischen Heldenreise ist, das Erwachen aus der Matrix, sozusagen aus der Sedierung, die ihm das demokratische System verpasst hat, damit er nicht merkt, was eigentlich seine Aufgabe ist. So deuten es natürlich die Corona-Leugner und die Maßnahmengegner, die da auf die Straße gegangen sind, zu erwacht aus diesem Lügengebäude Corona. Das gibt es alles gar nicht, was euch die Obrigkeiten verpasst haben.
Ich finde, bei den Corona-Demonstrationen, also die wollen wir ja gar nicht mehr so nennen, die Demonstrationen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, interessant, wie dort aber auch mit den Codes gearbeitet worden ist, insofern als dass sie übernommen worden sind. Also zum Beispiel ein hoch antisemitisches Moment ist ja, den Judenstern sich aufs Revers zu pappen und zu sagen, wir sind jetzt die neuen Juden, weil wir keine Maske tragen. Und das fand ich sehr paradigmatisch für die Art, wie jetzt aktuell auch eben in protofaschistischen, kultähnlichen Bewegungen mit Symbolen gearbeitet wird, die dann übernommen werden, okkupiert und dann plötzlich ganz neu kodiert. Und das hattest du nämlich vorhin schon angemerkt, dass es für Faschisten natürlich ja keine Option ist, offen faschistisch zu sein oder offen nationalsozialistisch, wobei das ja auf den Demonstrationen schon sehr offensichtlich, aber zum Beispiel in der digitalen Kommunikation, auch in den geschlossenen Räumen gibt es eben ein sehr kodiertes Sprechen, wo dann das OK-Zeichen oder Pepe the Frog oder Memes neu interpretiert werden und als Hundepfeifenton, als visueller Hundepfeifenton natürlich für die Eingeweihten sozusagen, die Leute, die verstehen, was genau damit gemeint ist, welcher Code damit dechiffriert werden kann, genutzt werden, für Demokraten nicht als solche zu erkennen. Und dann führt das zu einer interessanten Dynamik, dass wenn dann zum Beispiel die Antifa darauf hinweist, ja, das ist ein hochrassistisches Zeichen, das ist ein Symbol, was die benutzen, dann bürgerliche Mitte dann sagt, naja, übertreibt doch, überall seht ihr immer Antisemitismus, überall ist irgendwie hier Faschismus und ja, also die Wörter werden inflationär jetzt umhergeworfen, also das ist doch nur ein Okay-Zeichen, beruhigt euch doch mal. Und das ist natürlich ein sehr effektives, sehr effizientes System, diese eigene Sprache zu entwickeln, diese sozusagen Räubersprache, die von Leuten, die gegen den Faschismus kämpfen, als solche erkannt werden, aber für andere einfach ja ganz normal aussieht. Und deswegen fand ich so interessant, oder das heißt interessant, erschreckend, dass auf der Demo eben einerseits mit so offensiv sichtbaren Zeichen gearbeitet worden ist und andererseits jetzt zum Beispiel eben sich selber zur Elite stilisiert, weil man sich selber natürlich zur Gruppe wähnt, die alles verstanden haben. Und beim Umgang oder beim Einsatz von Ästhetiken, Symbolen und Codes sind wir natürlich jetzt dann auch sofort in der Popkultur, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, und dem Problem der, wie Walter Benjamin es mal gesagt hat, eine Ästhetisierung der Politik, was eben auch eine Form von Propaganda ist und uns direkt zu Leni Riefenstahl führt und zur Ästhetik der Nazis, ist wie in ganz gängiger Popkultur damit umgegangen wird. Und auch das Beispiel Star Wars finde ich hier wirklich unfassbar. Ich finde das wirklich unglaublich. Ich habe das neulich nochmal angeschaut und dann nochmal Ausschnitte gesehen aus Disneyland, weil mich interessiert hat, ob die Leute da zu Corona, also wie jetzt gerade in der Pandemie, einfach weil mich Themenparks interessierten aus soziologischer Sicht. Egal. Auf jeden Fall hat mich da interessiert, wie sind dort die Hygienekonzepte und Regelungen. Also ich hatte nicht vorhin zu gehen, das hat mich aber nur interessiert. Und dort konnte ich dann eine Parade zuschauen von Darth Vader und seinen Stormtroopern, was ja wörtlich übersetzt Sturmtruppler ist. Und es ist auch gar kein Geheimnis, also George Lucas macht ja auch kein Geheimnis daraus, dass er natürlich in seinem Star Wars Franchise Einflüsse des Western, der Shogun Samurai Filme drin ist, aber natürlich auch ist eine Space Opera Science-Fiction, fantastische, fantastisierte Version ist des Zweiten Weltkrieges. Also man hat die SS-Ästhetik bis hin, oder die Wehrmachtsästhetik bis hin in die Helme. Die Kommandanten von Darth Vader sehen alle aus wie Gestapo-Mitglieder. Also es ist, der Code ist ganz klar, der ästhetische Code ist ganz klar, das sind Faschisten, das sind Space-Nazis sozusagen. Und das wäre an und für sich ja nicht mal problematisch, weil wir ja aus guten Gründen Drittes Reich, die Ästhetik des Dritten Reich und die Propaganda als Prototyp des Given, des Abscheulichen, des Verabscheuungswürdigen betrachten und es dann natürlich mit Antagonisten und dem Bösen in Geschichten assoziieren können ästhetisch. Das ist ja ein Code, der schnell verstanden wird. Das leuchtet mir ein. Und ich bin natürlich nicht die Erste, der das aufgefallen ist. Es wurde kulturwissenschaftlich schon wahnsinnig viel dazu geforscht. Und es gibt ein ganz fantastisches Film-Essay von der Autorin Lindsay Ellis, die nach einem Besuch eben in Disney World selber versucht, die Ideologie der First Order konstitutiv zu ergründen. Und ich glaube, warum das mit diesen Disney World, also diesen Freizeitparkbildern, plötzlich so evident wird, dass da eine ganz seltsame Verbrüderung stattfindet zwischen der kommerziellen Ästhetik einer werblichen Parade in Disney World und den politischen Mitteln und Instrumenten einer Propaganda oder einer eben sich großmachenden faschistoiden Ästhetik, dass das eben vor diesem besonders artifiziellen Hintergrund der Freizeitpark-Situation, die ja eine Märchenwelt simuliert, plötzlich noch sichtbarer wird und für einen kurzen Moment eben die popkulturelle Abgestumpftheit, die man inzwischen dann in Bezug auf Zitate und Bildbotschaften sozusagen entwickelt hat, aufhebt oder neutralisiert. In diesem Essay benutzt sie auch das wirklich, wie ich finde, sehr passende Wort für die Sturmtruppler, Space-Nazis. Aber natürlich ist dann jetzt der kommerzielle Umgang damit. Also dann haben wir eben in Disneyland diese Parade aus diesen Sturmtrupplern mit den Wehrmachtshelmen, die dann für die Kinder quasi tanzen. Und die Kinder können sich ja dann im Grunde genommen T-Shirts kaufen mit Darth Vader, also dem Space-Nazi, schlechthin dem Space-Führer sozusagen. Und es wird halt so normalisiert. Und ich verstehe natürlich, wie popkulturelle Übernahmen von historischen Elementen funktioniert. Aber befremdet, auf jeden Fall befremdet hat es mich definitiv. Und als Fußnote, interessant hierzu ist noch der Umstand, dass ja Triumph des Willens von Leni Riefenstahl, was ja die Grundlage aller Nazi-Ästhetiken ist, die wir heute zitieren, auch von Disney eben unter anderem, ja selbst Propagandamaterial ist. Also das ist ja nicht nur eine reine Dokumentation, die irgendwie einen neutralen historischen Blick auf die Ästhetik der Nazis geworfen hat, sondern das ist ja selbst entstanden in der Intention, die Nazi-Ästhetik größer, megalomaner darstellen zu können, als sie tatsächlich waren. Also es sind ganz bestimmte Kameraeinstellungen, es ist eine ganz bestimmte Inszenierung. Das heißt, was wir zitieren, wenn wir Nazi-Ästhetiken zitieren, ist ja nicht einmal eben historisch fundierte oder neutrale Wahrnehmung der Nazi-Ästhetik, sondern die Propaganda-Version, was ja noch viel problematischer ist. Also wie gehen wir erstens ganz banal damit um? Wie kann man auch, vielleicht weißt du das ja auch als Autor eben besser als ich, also wie geht man mit einer Ästhetik, einer zitierten Ästhetik, die problematisch ist, um, ohne die Propaganda zu reproduzieren, auch wenn man eben versucht, damit sozusagen das Böse zu kodieren? Und wie verhindert man, dass es so eine Normalisierung erhält, dass es dann komplett normal ist für Leute, weiß ich nicht, in einer Gestapo-Uniform auch auf eine Demo zu gehen oder eben die Reichsfahnen zu schwingen und das für eine ganz Selbstverständlichkeit zu halten auf ästhetischer Ebene?
Ich glaube, den Kampf hat man schon verloren, weil Popkultur heute ja noch viel stärker als früher sich so ausdifferenziert und sich enthierarchisiert hat. Und da sind wir, jetzt kommt der Auftritt des Internets sozusagen hinein, weil Star Wars ja auch in einem alten Mediensystem entstanden ist. Und wenn es da schon möglich war, so wie du es schön beschrieben hast, diese Ästhetiken und sei es antagonistisch einzusetzen und dadurch zu normalisieren, haben wir heute ja überhaupt gar keine Chance mehr, sozusagen mit einer Behörde für faschistoide Ästhetik da entgegenzuwirken. Und da muss man einmal nochmal kurz, glaube ich, kurzer Schwenk dazu, was das Internet sozusagen mit dieser Faschistoisierung von Ästhetik gemacht hat. Ich habe eine interessante Studie vom Institut für Friedensforschung Hamburg gefunden, die ganz klar gesagt hat, dass soziale Medien faschistische Radikalisierung befeuert, weil nämlich einerseits diese immer weiter gedrehte Ästhetik, diese Popkultur, diese Memes, diese Ironisierung, diese Vielfachkodierung da natürlich noch viel stärker funktioniert und man von oben keinen großen Impuls mehr braucht, sondern das machen die Leute selber, wenn sie offen dafür sind. Und es werden dünne Verbindungen genutzt. Für Star Wars musste ich früher noch ins Kino. Jetzt ist es sozusagen nur ein Klick in ein Internetforum und ich komme mit gewissen Inhalten oder einer gewissen Ästhetik in Kontakt, das sind die Loose Ties, wie man in der Soziologie auch sagt, über die sich eben faschistoide Inhalte verbreiten. Und es braucht eben gar nicht mehr diese Propaganda-Intention, wie du es eben bei Leni Riefenstahl festgestellt hast, sondern die Propaganda verselbstständigt sich in okkulten Kanälen, in die man auch nicht mehr wirklich reingucken kann, in irgendwelchen 4chan-Formen, und kommt an Kontakte, an die sie sonst nicht gekommen wäre, in Milieus, an die sie sonst nicht gekommen wäre, global. Und Ihr Mechanismus bleibt aber gleich, das haben wir auch schon oft besprochen, Ängste werden besonders genutzt. Es geht immer um eine Bedrohung, um eine Auslöschung, um eine Umfolgung. Dadurch sind außergewöhnliche Maßnahmen legitimiert. Diese symbiotische Beziehung zwischen Medium und Message geht ja immer noch weiter, dass ein digitaler Faschismus heute für sehr viele auch Terroristen und Attentäter in den letzten Jahren maßgeblich war, die in der Incel-Bewegung, also von Breivik angefangen, die zu 60% keinen Kontakt zu Organisationen und Kadern, zu faschistischen Kadern, sondern die sich online radikalisiert sind und sozusagen Teil eines, wie man dann sagt, ideologischen Rudels oder eines digitalen Faschismus eben waren. Mhm. Und da ist die Verquickung natürlich von Popkultur und rechtsextremen oder faschistischen Inhalten noch viel stärker. Und ich finde, das war jetzt ein bisschen theoretisch. Wir können das an einem Beispiel ganz gut sehen, nämlich am Mythos der Spartaner, der für Teile der Rechtsextremen, gerade in den USA, aber weltweit für Faschisten, eine starke Emblematik bildet. Und da gibt es einen hervorragenden Text, den wir beide, glaube ich, empfehlen können, online bei New Republic. Der heißt The Sparta Fetish is a Cultural Cancer. Ich glaube, damit findet man ihn, wenn man ihn googelt. Und da wird eben sehr genau dokumentiert, dieses typische Beispiel für eine faschistoide Umkodierung erstmal einer Symbolik oder hier eines ganzen Mythos, der einfach zu gut passt sozusagen. Der passt zu gut und fällt zu sehr in eine Zeit, wo sich viele, gerade junge Männer, eben sehnsüchtig nach so einer Heldengeschichte richten. Nämlich erstens natürlich der Heroismus der 300 Spartaner, die das persische Heer aufgehalten haben im Alleingang. Mhm. Ein Männlichkeitskult, ein Reinheitswahn, der gerade dann nochmal in dem Comic, auf dem ja viel fußt, der schon ein bisschen älter ist, aber dann auch in dem Film, der ja neuer ist, ich glaube Jared Butler, richtig, spielt die Hauptrolle, bevor ich es falsch sage. Genau. Und sein Widersacher ist ja ein Kranker, ein Unbrauchbarer, der seinen Thron will und der dann die Spartaner verrät, was ja sehr nah an einer Dolchstoßlegende ist und dann auch wieder Bahn bricht, sozusagen in einer Misogynie, weil die Frauen dort eigentlich nur dazu da sind, Helden zu gebären. Das macht sie zu guten Spartanerinnen, dass sie eben gute Spartaner gebären können. Die Fetischisierung des militarisierten männlichen Körpers ist ja offensichtlich. Da sind wir dann fast wieder bei Klaus Teweleits Körperpanzer. Also der Körper ist eigentlich nur eine Rüstung, in die ich mich als Mann zurückziehe oder eine Gebärmaschine für Frauen, um neue Körperpanzer zu gebären. Also eigentlich ist in diesem Mythos wirklich alles dran, was sich der Faschist sozusagen wünschen kann. Und interessanterweise ist alles davon Quatsch, historisch gesehen. Diese Spartaner hat es so nie gegeben. Diese 300 hat es nicht gegeben. Es hat auch diesen militaristischen Staat zwar gegeben, aber längst nicht so erfolgreich, wie der Mythos daraus machen will. Es gab diese Schlacht von Thermopylae gegen die Perser. Die haben sie nicht wirklich gewonnen. Athen, also Griechenland, wurde trotzdem überrannt von den sogenannten persischen Horden unter Xerxes, der interessanterweise ja auch gerade im Mythos oder im Film so als androgynes, bisexuelles Wesen gezeichnet ist, was Orgien veranstaltet. Also da auch wieder diese Lustfeindlichkeit, wo man selber eigentlich nur Kinder produzieren will. Da sehen wir die Dialektik wieder. Und Faschisten brauchen eben immer genau dieses Überlebensgroße. Ja, dass 300 Spartaner mit Schilden und Speeren dieses riesige Heer an einer engen Stelle aufgehalten haben. Das ist natürlich alles, kann man sich schon denken, das ist historisch natürlich Quatsch. Aber gerade weil es so unglaubwürdig ist, ist es für den Faschisten wieder wahrhaftig. Und da sind wir dann bei Roland Barthes. Jetzt muss ich dich an dieser Stelle mal fragen. Sagt man Barth oder Barthes? Man sagt Barth, oder?
Barth, genau.
Roland Barth hat, dankeschön, das ist ein für alle Mal geklärt. Das ist wirklich eine Frage, die uns Geisteswissenschaftler ja teilweise ein Leben lang umtreibt. Roland Barth hat eben den schönen Satz gesagt, so ein Mythos kann Geschichte als Natur erscheinen lassen. Also wenn ich erstmal glaube, dass diese Spartaner wirklich historisch belegt da das persische Heer aufgehalten haben und sie haben alle ihr Leben gegeben und so weiter und so fort, dann geht das in die Natur des Helden, in die Natur des Spartaners, in die Natur des Soldaten über. Und hier sind wir wieder bei dem Widersprüchlichen als Einheit zu denken, was das Gegenteil von unserer geschätzten Ambiguitätstoleranz ist. Und bei der einen Konstante faschistischer Ästhetik, nämlich Eindeutigkeit. Diese Soldaten waren alles Helden. Der Verräter war ein kranker, widerlicher Feigling, der nicht getaugt hat zum Soldaten. Er musste sie verraten. Die Frauen waren auch alles Heldinnen, weil sie Helden gebären. Die Gegner waren sozusagen degenerierte, sexuell uneindeutige Wesen, die den europäischen Kontinent und die weiße Rasse zerstören wollten durch ihren Einfluss. Das ist alles genauso eindeutig, wie die Wirklichkeit eben uneindeutig ist. Und da haben wir jetzt keine Zeit dafür, ist auch nicht so interessant, aber wenn man sich zum Beispiel den Ring der Nibelungen anschaut, alles, was Wagner gemacht hat und natürlich von den Nazis nicht umsonst vereinnahmt wurde, es ist ziemlich vergleichbar. Es ist auch eine Eindeutigkeit, es ist ein Determinismus, es ist ein Heroismus. Und dann sind wir eigentlich direkt schon wieder bei QAnon, was interessanterweise sozusagen ja ein faschistischer Mythos, aber für das Internetzeitalter ist, weil er interaktiv sein muss. Es reicht nicht mehr nur, dass ich sage, dass ich jetzt trainiere und sage, ich bin jetzt auch ein Spartaner und ich glaube jetzt diesen ganzen Quatsch, sondern ich muss sozusagen das selber rausfinden. Meine Heldenreise ist in einer überwiegend demokratisch regierten Welt sozusagen die Heldenreise von Keanu Reeves in Matrix, dass ich erstmal rausfinde, dass das alles eine Lüge ist und dann, das benutzen die Faschisten ja auch oder die Verschwörungserzähler sehr gerne, dieser Red Pill Moment, also dass ich sage, ich wähle die rote Pille, ich breche da jetzt aus. Das heißt, vor die Heldenreise der Nazis oder der Spartaner wurde sozusagen noch dieser Moment gebaut des Erwachens, wie ich es eben auch schon für die Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstranten gesetzt habe. Es ist also sozusagen heute popkulturell ein bisschen komplizierter, aber auch spannender, sich auf diese faschistoiden Narrative einzulassen, weil das Ganze, und da haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen, eigentlich sozusagen jetzt ein bisschen reizvoller ist, weil ich in einem Computerspiel bin und ich meine eigene faschistische Wahrheit finden kann. Sie trägt aber immer diese Dialektiken und immer diese Eindeutigkeit, die daraus geformt wird, weil am Ende auch bei QAnon steht, der liberale Mainstream, die Eliten sind böse und trinken das Blut von Kindern.
Und ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir vor allem über die maskulinisierte Ästhetik von Zack Snyder-Filmen im Allgemeinen, der ja 300 gedreht hatte und zu verantworten hatte und auch mitgeprägt hatte, dieses Queer-Coding von Xerxes, also dem Antagonisten, mitgeprägt hatte und Man of Steel natürlich nochmal ganz eigene Bilderwelt schafft. Ich habe noch ganz kurz als Zwischeneinschub einen anderen Film, über den ich irgendwann mit dir sprechen muss. Das ist nämlich der aktuelle Guy Ritchie-Film The Gentleman zum Thema normalisierter Antisemitismus, der eben plötzlich dann wie als selbstverständlicher Teil der Erzählung irgendwie stattfindet und es von allen so hingenommen wird. Und ich immer denke, bin ich verrückt oder was ist da los? Nur ganz kurz die Handlung runtergebrochen. Es geht um ein Weed-Geschäft in England, die in der Hand eines Amerikaners liegt. Gespielt von, wie heißt der? Der Interstellar-Hauptdarsteller.
Ja, Matthew McConaughey.
Genau, dankeschön. Und er will diese Felder verkaufen und sein Hauptkäufer oder sein Käufer ist ein in dem Film sehr feminisiert dargestellter Jude, der eben der Hauptinteressent ist und hinter dem Rücken des Amerikaners anfängt zu konspirieren und ein super komplexes Komplott aufbaut, um den Preis zu drücken, um nicht das ganze Geld bezahlen zu müssen, um diese Felder zu kaufen. Und dann betrügt er den Amerikaner um 230 Millionen und tut sich hierfür mit einem jungen Chinesen zusammen, der sich dann aber von dem jüdischen Käufer emanzipiert und am Ende die Frau des Amerikaners vergewaltigt. Das ist literally, I swear to God, das ist die Handlung, es tut mir auch leid, dass ich das jetzt spoilen muss, aber es ist so crazy, das ist die Handlung von The Gentleman von Guy Ritchie. So, der jetzt nicht unter Verdacht steht, irgendwie, weiß ich nicht, also seine Filme sind immer komisch gewesen, aber da, und ich saß drin und ich dachte, wie, und das ist durch, das ist, also das fanden alle normal, dass sie das gelesen haben. Nur zum Thema eben, wenn jetzt jemand sagt, ja, also ihr übertreibt dann immer mit eurer ideologischen Lesart oder man kann natürlich sehr viel hineininterpretieren in die Popkultur und Star Wars wird uns jetzt malig gemacht und 300 ist doch auch nur ein Comic und Frank Miller ist doch auch nur so ein bisschen verschroben und Watchmen ist doch gar nicht so ideologisiert und faschistoid, wie alle sagen. Das nur als Zwischenbeispiel und Einschub. Und das wiederum nur, um festzustellen, wir können noch eine ganze Folge dazu machen. Vielleicht machen wir das sogar nochmal. Definitiv. Jetzt haben wir schon die nächste, jetzt haben wir schon die Folge über das Lügen und als nächstes die Folge über die popkulturellen, subliminalen Botschaften, die ja ideologisch vermittelt werden.
Männlichkeitsideale, toxische Männlichkeit, was ist das Gegenteil von Ideale, Katastrophen, die könnte man dann auch nochmal in der Popkultur nachvollziehen. Aber ich glaube, eins nach dem anderen.
Ja, sorry. Große Übermut. Ist echt eine gute Frage. Was ist das Gegenteil von Ideal? Auf jeden Fall, bis wir diese Folge gemacht haben, entlassen wir euch natürlich ins Wochenende und wünschen euch bis dahin, bis zur nächsten Ausgabe, eine fantastische Woche. Bleibt uns gewogen, haltet die Augen offen, passt auf euch auf, verlauft euch nicht in einem Kaninchenbau oder Demonstration oder propagandistischen Filmen.
Ja, feiert die Mehrdeutigkeit, zumindest am Wochenende. Das Wochenende ist die Zeit der Mehrdeutigkeit und nächste Woche dann wieder eine sozusagen herkömmliche Folge, glaube ich, mit der Wochenschau. Bis dann.
Bis dann. Ciao. Ciao.
Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Powerplay Productions in Kooperation mit Yingyang, der unsichtbaren Yogamatte für den diskreten Yogi. Du willst Yingyang 2 Wochen kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Karma. Namaste.